Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meyers am Mikrofon, einen schönen guten Tag wünsche ich. In der Stadt Essen drohen Dieselfahrverbote, ebenso in vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen. Das Land NRW und die Deutsche Umwelthilfe haben jetzt den Versuch unternommen, sich im Streit um bessere Luft außergerichtlich zu einigen. Wir berichten gleich darüber. Wenn auf der Weltklimakonferenz der CO2-Bericht vorgestellt wird, dann kommen einige Daten auch von einer Personenfähre auf der Ostsee. Die Finnmate liefert Daten für Klimaforscher in Warnemünde. Auch dazu gleich mehr. Und wir ziehen Bilanz nach 3 Jahren Sammelabschiebungen nach Afghanistan. Einige Bundesländer ziehen die Abschiebungen durch, andere tun das mit Verweis auf die unsichere Lage in Afghanistan nicht. Die Deutsche Umwelthilfe ist bei vielen Oberbürgermeistern zu so einer Art Schreckgespenst geworden. Denn die Umwelthilfe überzieht deutsche Großstädte mit Klagen. In insgesamt 39 Städten ist sie zurzeit aktiv. Sie klagt, dass die EU-Richtwerte für Stickstoffdioxid in der Luft eingehalten werden. Bekanntlich werden die in vielen Städten überschritten, weshalb dann Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge drohen. Und weil die Kommunen solche Dieselfahrverbote möglichst vermeiden wollen, hinken sie halt bei ihren Luftreinhalteplänen hinterher. Und dann klagt die Deutsche Umwelthilfe. Allein im Autoland Nordrhein-Westfalen sind 12 solcher Klagen anhängig. Fahrverbote drohen in Essen, Dortmund und Bonn, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Das Land Nordrhein-Westfalen bemüht sich nun um eine außergerichtliche Einigung mit der Umwelthilfe. Und heute geht es zunächst mal um die Stadt Essen. Im Studio bei mir steht unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper. Herr Küpper, haben sich die beiden Parteien denn einigen können?
Ja, haben sie. Es gibt druckfrisch sozusagen, wenn man das im Zeitalter der Digitalisierung noch sagen darf, eine Mitteilung, eine E-Mail vom Oberverwaltungsgericht in Münster. Da hat die Anhörung ja stattgefunden und gerade um 14 Uhr wurde das Ganze öffentlich, die Einigung öffentlich. Es gibt vorerst keine Dieselfahrverbote in Essen. Das Ganze war ja bundesweit wahrgenommen worden, weil in Essen erstmals auch eine Autobahn, die vielbefahrene A40, die da mitten durch die Stadt führt, die eine, wenn nicht sogar die wichtigste Autobahn des Ruhrgebiets ist, die wäre betroffen. Und Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hat diesem Vergleich, das war ja logischerweise Voraussetzung für das Zustandekommen, zugestimmt, genauso wie das Land Nordrhein-Westfalen, die Umweltministerin da und auch der Bund. Und gegenüber dem Deutschlandfunk begrüßte Resch die Einigung.
Wir haben nun ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket, das sich auf den Punkt bringen lässt, weniger Autos, mehr Bus, Bahn, Fahrradverkehre für Essen, eine umweltsensitive Steuerung, um eben dann auch angepasst noch den Verkehr weiter reduzieren zu können.
Soweit also der Grundgedanke dieses Kompromisses. Idee ist, dass die Stadt nachrüstet bei den Bussen, den alten Bussen, dass der ÖPNV gestärkt wird, dass Umweltspuren geprüft werden, Parkraum weggenommen wird, um gegebenenfalls zweite Autospuren zu schaffen und so der Verkehr dann besser fließt, dass Ampeln anders geschaltet werden sollen, Elektromobilität und Carsharing-Angebote gefördert werden sollen. Also, ich will es mal so nennen, die übliche Klaviatur gespielt wird, wie es ja auch in vielen anderen Kommunen der Fall ist, dass das an dem Thema Luftverbesserung eben intensiv gearbeitet wird, man dafür eben aber jetzt noch Zeit bekommt. Nicht endlos, denn Teil dieses Kompromisses ist auch so eine Art Automatismus, so nannte es Resch zumindest.
Wir haben tatsächlich einen Automatismus vereinbart, der bei der eben Nichteinhaltung der Werte im Jahr 2020, festgestellt dann Anfang 2021, eine praktisch Entscheidung eines Schiedsgerichtes von 1 oder 3 Personen bedeutet, die wir gemeinsam aussuchen. Und diese Entscheidung dieser Schiedsperson ist dann bindend. Und es bleiben dann ja an Maßnahmen nur die übrig, die eben zuvor nicht ausprobiert wurden. Und das wäre dann eben das Fahrverbot.
Das dann doch eben mit Verspätung noch kommen könnte. Also Fahrverbote in Essen vom Tisch vorerst.
Das bedeutet, die Fahrer älterer Dieselwagen in Essen sind noch nicht ganz aus dem Fokus.
Naja, nicht ganz. Sie können aufatmen, aber wie gesagt, ich hatte es gerade gesagt, vorerst. Das Damoklesschwert schwebt weiter über Ihnen. Sie müssen darauf setzen oder darauf hoffen, dass diese anderen Maßnahmen greifen, damit die Richtwerte in der Zukunft eingehalten werden und eben nicht, wie gerade beschrieben, dieser Automatismus greift und es eben doch Fahrverbote gibt.
Die Deutsche Umwelthilfe und der Jürgen Resch, den wir gerade im O-Ton gehört haben, die gelten ja als streitbar. Nun also dieser Kompromiss, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass zum ersten Mal eine Autobahn betroffen gewesen wäre?
Naja, das hat zumindest den Fokus auf diese Entscheidung sehr stark gerichtet von der Öffentlichkeit, aber auch letztendlich von den Akteuren selber. Und auch bei der Autobahn A40 ist das Fahrverbot, ich habe es ja eingangs gesagt, abgewendet, auch wiederum nur vorerst. Aber es war ein ganz entscheidender Punkt in den Verhandlungen und laut Resch sei eben auch da eine gute Lösung gefunden worden.
Wir haben uns darauf verständigt, dass für ein Jahr das Dieselfahrverbot auf der A40 ausgesetzt wird und in diesem einen Jahr es besonders intensive Verhandlungen der Landesregierung, der Stadt Essen und unterstützt von der Deutschen Umwelthilfe mit der Bundesregierung gibt über die Aufnahme der Überdeckelung der A40 im Stadtgebiet von Essen in den Bundesverkehrswegeplan.
Also die Bundesregierung deshalb, weil die Autobahnen natürlich Bundessache sind. Es sei Konsens gewesen, so Resch weiter, dass dieses Problem eben nur konstruktiv, also im Sinne von einer baulichen Maßnahme gelöst werden kann. Es soll so eine Art Deckel geben, auf dem könnte dann auch die Straßenbahn oder der öffentliche Personennahverkehr fahren, der bisher zwischen den Fahrbahnen, also zwischen dieser Autobahn fährt. Aber wie gesagt, das Ganze muss dann noch überprüft werden, muss geguckt werden, ob es machbar ist.
Und was bedeutet diese Einigung nun für die anderen Städte in NRW, wo die Klagen noch anhängig sind?
Naja, es könnte schon eine Art Signalwirkung geben. Das erhofft man sich zumindest auf Seiten der Deutschen Umwelthilfe, aber natürlich auf Seiten des Umweltministeriums in Nordrhein-Westfalen. Denn es gibt jetzt noch viele Verhandlungstermine. Im Januar geht es direkt weiter. Am 14. wird beispielsweise über Dortmund und Bonn gesprochen. Und im Februar dann stehen weitere Städte auf dem Plan. Wuppertal, Hagen, Bielefeld, Bochum, Paderborn, Oberhausen, Düren. Sie merken, ich könnte jetzt immer so weitermachen. Also viele Städte, viel Gesprächsbedarf, aber eben seit heute vielleicht eine Art Blaupause.
Dankeschön. Unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper, war das. Zurzeit läuft in Madrid der UN-Klimagipfel und immer zu Beginn eines solchen Gipfeltreffens veröffentlicht der internationale Forschungsverbund The Global Carbon Project seine weltweite Bilanzierung aller Treibhausgase für das vergangene und das gerade noch laufende Jahr. Der aktuelle Bericht erschien gestern mit dem Ergebnis, dass auch in diesem Jahr der Ausstoß weiter gestiegen ist, wenn auch langsamer als in den Jahren davor. Für solche Analysen sind jede Menge Daten erforderlich, auch über die Rolle der Weltmeere. Die kleine Ostsee ist dabei ein interessantes Messgebiet. Und unsere Landeskorrespondentin für Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, hat Forscher getroffen, die für die Messungen in der Ostsee zuständig sind.
Zu Gast bei Gregor Reder im Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde. Wenn der stellvertretende Leiter der Sektion Meereschemie aus seinem großen Bürofenster schaut, dann fällt sein Blick auf den gerade einmal 100 Meter entfernten Strand und die dahinter liegende Ostsee. Ein großartiger Ausblick. Doch im Moment konzentriert sich der Wissenschaftler auf seine beiden Computerbildschirme. Dort laufen taufrische Videoaufnahmen, gedreht auf dem finnischen Fährschiff Finnmate und begleitet von ohrenbetäubendem Lärm.
Ja, und das sind die ersten Aufnahmen, wenn man so will, unserer neu gebauten Anlage dort. Ist weltweit für die Spurengasmessungen auf Forschungsschiffen die am weitesten ausgebaute Anlage, das kann man wirklich sagen.
Was hören wir gerade?
Wir hören gerade den Teil des Maschinenraums, der Finnmate, auf der unsere neue Anlage installiert ist. Und in der Tat, da waren jetzt Menschen von uns 3 Wochen beschäftigt, diese Anlage aufzubauen. Und das war der tägliche Geräuschpegel, mit dem die dort konfrontiert waren.
Bereits seit 1993 nutzen finnische Kollegen die Fähre auf der Linie zwischen Helsinki und Travemünde, um Salzgehalt und Temperatur der Ostsee zu messen. 2003 stieg ein deutscher Kollege vom Warnemünder Institut für Ostseeforschung, IOW, auf und begann die bis heute dauernde Datensammlung über Kohlendioxid in der Meeresoberfläche. Seit 8 Jahren nun leitet Gregor Reder das Projekt auf der Finnmate, die pro Jahr 170 Mal auf der immer gleichen Strecke mehrere interessante Ostseebecken überquert. Das Tolle, so Gregor Reder, auf der FinMate messe man mittlerweile auch die beiden anderen großen Treibhausgase.
Wir messen eben seit 2010 schon auch Methan und seit 3 Tagen auch Lachgas, wenn man so will.
Um das weltweite Treibhausgasbudget zu ermitteln, liegt das Hauptaugenmerk im Bereich der Meere allerdings auf der CO2-Messung. Man möchte wissen, ob die Meere überwiegend Kohlendioxid aus der Luft ziehen, indem sie das Gas während des Algen- und Pflanzenwachstums binden, oder ob sie übers Jahr gerechnet eher als Treibhausgasquelle dienen, indem sie zum Beispiel Kohlendioxid an die Luft abgeben. Erkennbar stolz erklärt Gregor Reder, dass keine CO2-Messung derart datenreich und präzise sei wie das Warnemünder Ostsee-Monitoring. Die Videokamera auf der FinMate fährt über ein Messprotokoll. Dann kommen 3 große, mit Wasser gefüllte Glaskolben ins Bild. Dünne, rote Schläuche führen hinein. Bläschen steigen auf.
Wir haben ein System, bei dem wir direkt von außen vom Schiff in hoher Geschwindigkeit Wasser hereinpumpen. Das setzen wir mit einer immer im Kreislauf laufenden Gasphase ins Gleichgewicht. Und dann haben wir eine Riesenreihe an Sensoren, die eben Lachgas, Methan, CO2, Sauerstoffsättigung messen. Und diese Daten nehmen wir eben kontinuierlich auf. Und was wir letztlich, also um beim CO2 zu bleiben, was wir daraus herauskriegen können, sind der Austausch, die Aufnahme oder die Abgabe von CO2 vom Meer in die Atmosphäre oder umgekehrt.
Was die Forscher wissen, die Ostsee fungiert in den kalten Monaten sehr stark als Kohlendioxidquelle. Denn auch die Wasserpflanzen gehen im Winter mangels Sonnenlicht und Wärme ein und geben beim Zerfall Kohlendioxid ab. Das Gas steigt auf und gelangt irgendwann auch in die Luft, das Meer gast sozusagen aus. Vom Frühjahr bis Spätsommer wiederum, wenn die Algen blühen und auch alle anderen Wasserpflanzen wachsen, wird das für die Photosynthese nötige Kohlendioxid aus der Meeresluft gezogen und somit gebunden. Weil Veränderungen schneller in kleinen Randmeeren zu beobachten sind als in den großen, trägen Ozeanen, sei das Global Carbon Project für die jährliche Treibhausgasbilanz scharf auf die Ostseedaten, sagt der Warnemünder Projektleiter und zeigt stolz auf ein weiteres Video von der finnischen Fähre.
Meine allererste Anlage habe ich auch noch selber gebaut, damals vor 20 Jahren. Da machte man aber noch viel händisch, hätte ich beinahe gesagt. Das ist jetzt ein bisschen anders.
Denn das neue kleiderschrankgroße System mit seinen mehr als 100 Sensoren gehorche einer weltweit einzigartigen Steuerungslogik und funktioniere vollautomatisch, freut sich Gregor Reger. Kollegen von der Universität Rostock haben es entwickelt und gerade erst unter dem untersten Autodeck der FinMate-Fähre installiert, um das Wasser, das bei den Fahrten zwischen Travemünde und Helsinki fortwährend aus 3 Metern Tiefe angesaugt wird, zu analysieren. Die Warnemünder Ostseeforscher beliefern damit übrigens nicht nur das internationale Treibhausgasprojekt mit Daten, sie interessieren sich auch für die wachsende Menge an Nährstoffen durch den Eintrag von überdüngten landwirtschaftlichen Flächen im Küstenbereich oder durch ins Klo geworfene Medikamente, sagt Meereschemiker Gregor Reder.
Und eins der Dinge, die eben auch sehr schön ist, dass wir zusehend merken, dass wir hier in Warnemünde und Rostock vorne dran sind, dass eben auch Leute von außerhalb, gute Leute sagen, Mensch, können wir hier mal eine Zeit lang arbeiten, um dann diese Daten eben auszuwerten vor allen Dingen.
Erst gestern sind wieder einmal 44 afghanische Männer mit einem Charterflugzeug von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Genau 3 Jahre lang gibt es solche Sammelabschiebungen nach Afghanistan nun schon. Insgesamt wurden bereits 800 Afghanen ausgeflogen. Alles Männer, darunter Straffällige, aber nicht nur. Die Abschiebungen werden von den Bundesländern vorgenommen. 9 von 16 sind beteiligt, allen voran Bayern. Diese Abschiebungen sind hoch umstritten, denn noch immer gilt Afghanistan als Bürgerkriegsland. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl und der Bayerische Flüchtlingsrat haben den 3. Jahrestag der Abschiebungen und auch die zurzeit laufende Innenministerkonferenz zum Anlass genommen, ihre Kritik an den Abschiebungen zum Ausdruck zu bringen. Tobias Krone war dabei.
Ein Flugzeug aus Deutschland nach Afghanistan, an Bord nur Geflüchtete und Bundespolizisten, die sie den Flug über beaufsichtigen, bis sie in Kabul afghanischen Boden betreten. Das ist seit 3 Jahren jeden Monat einmal zu erleben. Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat zur Situation vor 3 Jahren.
Nun, es war tatsächlich vorher schon angekündigt worden, wir wollen Afghanen nicht haben und wir wollen auch nicht, dass noch mehr Afghanen kommen. Und deshalb senden wir die Signale, dass Afghanen hier schlechte Karten haben, möglichst direkt zurück nach Kabul. Und dafür brauchen wir diese Abschiebung.
Die Union und ihr damaliger Bundesinnenminister Thomas de Maizière bauten auf Vereinbarungen der EU und der Bundesrepublik Deutschland mit der afghanischen Regierung, die auch die Rücknahme von Geflüchteten vorsahen.
Wo insgesamt, glaube ich, 4,3 Milliarden Euro nach Kabul geflossen sind, wo jetzt die Afghanen halt ganz systematisch auch sagen, hier ist eine ganze Regierung gekauft worden, ja, von Europa und von Deutschland. Ja.
Seitdem hat Deutschland insgesamt 800 Afghanen abgeschoben, zuletzt in einem Flug Anfang dieser Woche mit 44 abgelehnten Asylbewerbern an Bord. 800 Abschiebungen. Diese Zahl wirkt gegenüber den rund 22.300 ausreisepflichtigen Afghanen im September relativ klein. Doch sie hat bei vielen Geflüchteten einen großen Effekt. Bernd Mesowitsch von der Geflüchtetenhilfeorganisation Pro Asyl.
Die Nervosität, wann wird es mich treffen? Die Panik ist im Verhältnis zu den realen Abschiebungszahlen auf diesen 30 Flügen für viele nicht gerechtfertigt. Aber die Verunsicherungsstrategie heißt ja, naja, tendenziell könnte jeder betroffen sein, das will ja auch die Gegenseite erzeugen.
Wie sich das anfühlt, bekam der 23 Jahre alte Afghane Ali Reza zu spüren. Er sollte abgeschoben werden, trotz guter Integrationsbemühungen, trotz Jobs bei einer Reinigung und der Deutschen Bahn. Teilweise lebte er auf der Straße. Inzwischen hatte er bei der Härtefallkommission Erfolg und darf nun auf einer Mittelschule seinen Abschluss machen. Ali Reza über die Stimmung seiner Landsleute in Deutschland.
Wir haben immer so ein Stressleben in Deutschland, weil die wissen nicht, ob in Deutschland bleiben kannst oder nicht. Wann die Regierung nimmt, die Duldung haben, wann die Abschiebung. Die leben nur heute und bis morgen weiß nicht, was macht.
Dass es bisher in 3 Jahren 800 Abschiebungen waren, hat Innenminister Horst Seehofer von der CSU jüngst kritisiert und mangelnde Mitarbeit der Bundesländer moniert. Als Vorbild nannte er Bayern, die dem Abschiebeflug im November 25 von 36 Insassen zuführten.
Nun, Bayern hat sich nie wirklich an irgendwelche Einschränkungen gehalten. Andere Bundesländer sagen, auch mit Blick auf die gefährliche Situation in Afghanistan, wir machen das zurückhaltend. Wenn, dann schieben wir nur Straftäter oder schwere Straftäter ab. Das sind dann pro Bundesland eine Person oder zwei Personen oder sonst wie was. Ja. Und Bayern hat regelmäßig häufig 2/3 des Fliegers vollgemacht und damit eben auch natürlich Horst Seehofer unterstützt.
Was aus den Zurückgeführten wird, dafür gibt es bisher 2 kleine Studien. Diese besagten, dass die wenigsten von ihnen in Afghanistan bleiben, zumal die Familien ihre zurückgekehrten Mitglieder als Sicherheitsrisiko gegenüber den Taliban bewerteten. Bernd Mesowitsch von Pro Asyl.
Das Zeitfenster, in dem sie noch in Afghanistan waren, nach denen geforscht worden ist, ist relativ kurz. Viele machen sich erneut auf den Weg, viele auch wieder in Staaten der EU.
Zahlreiche Afghanen mit abgelehntem Asylantrag würden untertauchen und sich bis nach Frankreich durchschlagen, wo sie trotz Dublin-Abkommens oft sogar bessere Chancen auf Anerkennung hätten als in Deutschland. Stefan Dünnwald vom Flüchtlingsrat.
Die Anerkennungsquote liegt bei der französischen Asylbehörde immer noch bei 65%. Sie lag 2017, 2018 bei über 80%. Das heißt, eine ganz andere Politik in Frankreich.
Die Forderung von Pro Asyl ist, Schluss zu machen mit den Abschiebungen nach Afghanistan, denn sie seien vor allem Symbolpolitik. Bernhard Mesowitsch.
Das ist kontraproduktiv, weil was auch immer die Bundesregierung tut, auch wenn sie einen noch verschärften Abschiebungskurs fährt, es werden viele bleiben, die sehr lange hier sind dann und denen man wirklich ein Angebot machen müsste, Sicherheit und Integration, wie man die auch immer versteht.
Dies sei auch im Sinne der Sicherheit dieser Gesellschaft.
Es ist immer schlecht, wenn desintegrierte Gruppen über viele, viele Jahre keine Chance kriegen.
Und das war's von Deutschland heute. Gleich gibt's die Nachrichten, danach die Sendung Campus und Karriere. Und die Kollegen arbeiten weiter die Ergebnisse der neuesten PISA-Studie auf und fragen, warum sind unsere Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich nicht besser? Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.